Too Long Didn't Read, der Theorie-Podcast der Rosa-Luxemburg-Stiftung.
Hallo, mein Name ist Alex Demirovic. Ich begrüße euch zum Theorie-Podcast der Rosa-Luxemburg-Stiftung. In dieser Episode wollen wir das Buch von Simone de Beauvoir, Das andere Geschlecht, in der französischen Originalfassung das zweite Geschlecht, besprechen. Wie immer ein paar Sätze zu Simone de Beauvoir und dem Kontext, in dem das Buch entstanden ist. Simone de Beauvoir ist am 9. Januar 1908 in Paris geboren und dort auch dann am 14. April 1986 gestorben. Ihre Familie war ursprünglich vermögend, hatte Landbesitz. Der Vater als zweiter Sohn hatte keine große Erbschaft zu erwarten. Die Mutter brachte Vermögen mit in die Familie. Dann wurde nach dem Ersten Weltkrieg das Vermögen stark vermindert durch den Verlust von Aktien, die angelegt waren in russisches Kapital. Der Vater war relativ wenig erfolgreich, weil er eigentlich gar nicht so erzogen war, selbst zu arbeiten. Also lebte er eigentlich ein bisschen wie ein Rentner und dann von Job zu Job, sodass die Familie zunehmend verarmte und eben dann auch sich bescheiden musste in eine kleinere Wohnung und ohne Dienstpersonal. Vorgesehen war dann, dass die beiden Schwestern, Simone und ihre jüngere Schwester Hélène, eine Ausbildung machen sollten, also eine schulische Ausbildung, die ihnen erlauben würde, auch selbst berufstätig zu sein, was ursprünglich so nicht vorgesehen war. Die Mutter war katholisch, sehr religiös, der Vater agnostisch. Simone machte dann 1928 mit einem der besten Ergebnisse ihr Lizenziat an der Sorbonne mit dem Ziel, Philosophielehrerin zu werden und bestand diese anspruchsvolle nationale Prüfung auf dem zweiten Platz hinter Sartre und noch vor Merleau-Ponty, mit dem beide, also Sartre und sie, auch gut befreundet waren. 1929 kam es zu dem berühmten Pakt, zur Vereinbarung zwischen Sartre und Beauvoir, eine gemeinsame Beziehung zu haben, die aber auch Offenheit beinhalten sollte, sodass dann die beiden sich als notwendige Beziehung verstanden, die eben auch andere Beziehungen nebenher, sogenannte zufällige Beziehungen, beinhalten konnte. Für Simone war und für beide war das eigentlich auch im ganz Wesentlich eine intellektuelle Beziehung. Wenn man dem Buch von Kate Kirkpatrick folgt, die eben viele Briefe aus dem Nachlass zu Rate zieht, kann man sagen, dass viele der Ideen, die Sartre dann in seinen Büchern verfolgte, die Schriften, die er verfasste, vieles davon eben auch aus den Gesprächen und gemeinsamen Diskussionen mit Simone hervorging. Das ist wichtig zu betonen, weil in den Analysen, Berichten über diese Beziehung gesagt wurde, dass Simone eher ein Anhängsel von Sartre gewesen sei, selber gar keine weiteren großen Ideen gehabt hätte, sondern genau genommen nur angewendet hätte, was sie bei ihm eben gelernt hätte. Das entsprach überhaupt nicht der Realität dieser Beziehung. Diese Beziehung war eben intellektuell in den ersten Jahren auch sexuell, wobei es dann in den Gesprächen, Berichten der beiden auch gesagt wird, dass eben ab Ende der 40er Jahre sie keine sexuelle Beziehung mehr hatten. Das ist nicht ganz unwichtig, weil sie ja beide als, wie kann man sagen, ein Vorbildpaar für viele Linke in späteren Jahren wurde, weil eigentlich ist es ja so eine Art Modell für Polyamorie, wenn man das, also ein Begriff, der in den letzten Jahren Verwendung findet, auf diese Beziehungskonstellation anwenden will, weil Simone und Jean-Paul Sartre waren ja beide Lehrerinnen, Lehrer, also sie in Marseille und er im Norden in Lille. Dann waren sie in Lavre und Rouen und hatten dort auch Beziehungen häufig oder in einigen Fällen zu Schülerinnen. Simone mit mehreren Frauen, die wiederum dann auch Beziehungen hatten mit Jean-Paul Sartre, also und alle wussten das voneinander oder jedenfalls die meisten dieser Beziehungen bildeten sozusagen ein komplexes Freundschafts- und Beziehungsnetz. Dazu gehörte dann auch ab 1936 Jacques Bost, dem das Buch Das andere Geschlecht gewidmet ist. Der wiederum war mit einer dieser jungen Frauen auch zusammen und heiratete sie später. Also es war sozusagen eben eine komplexe Konstellation. 1943 wurde Simone de Beauvoir aus dem Schuldienst entlassen, eben weil auch diese Art von Beziehungen dann der Schulbehörde zur Kenntnis gebracht wurden und das eben als zu unordentlich und wenig nationalistisch im politisch korrekten Sinne galt. Sie hat dann von sich aus auch diesen Schuldienst nicht mehr weiterverfolgen wollen. Auch nach dem Krieg ist sie dann nicht mehr in die Schule zurückgekehrt, sondern hat dann tatsächlich von ihrer Publizistik, von ihren Romanen, von ihrer schriftstellerischen Arbeit gelebt. In diesen Jahren nach dem Zweiten Weltkrieg wurde auch die Zeitschrift Le Temps Moderne gegründet, also die moderne Zeiten, also ein wichtiges Organ dann auch für die politische Diskussion, also gegen die Kolonialkriege in Vietnam, in Algerien. 1947 machte Simone de Beauvoir eine USA-Reise, die auch Eingang gefunden hat in ihre schriftstellerische Arbeit, also eben im Bericht darüber und auch viele Bezüge im anderen Geschlecht auf die Erfahrung von Frauen in den USA. Wichtig ist, dass sie dabei Nelson Algren kennengelernt hat, mit dem sie ein Verhältnis hatte 1947 bis 1952. Also das ist nicht so, dass sie die ganzen Jahre und Jahrzehnte immer nur mit Sartre zusammen war, sondern auch eben mit Bost und Algren, die sich auch eben kannten und zusammen auch in den Urlaub fuhren, sich wechselseitig besuchten. Also es ist ja eigentlich witzig, eigentümlich, dass Simone und Jean-Paul Sartre immer in Hotels, häufig nebeneinander, manchmal untereinander, auch mit anderen Freunden, in Hotels gelebt haben. 1949, das ist jetzt für uns, für diese Episode wichtig, wurde dann Das andere Geschlecht publiziert in zwei Teilen. Das Buch hatte dann über die Jahre große Erfolge, wurde anfangs aber auch massiv kritisiert als pornografisch, also wurde verächtlich gemacht wegen seiner Sprache, wegen der detailreichen Schilderung weiblicher Sexualität und weiblicher Körpererfahrung. 1954 erhielt sie den Prix Goncourt für das Buch Mandarine von Paris und in den letzten Jahren vor dem Tod von Sartre, also der 1980 war, pflegte sie ihn dann während seiner schweren Krankheit. Das Buch von Beauvoir, 1949 auf Französisch publiziert, 1951 dann auf Deutsch unter dem Titel Das andere Geschlecht, wurde dann als feministische Bibel bezeichnet, also als eine Grundlage für die neue Frauenbewegung, ein Manifest für eine neue Welt. Und man kann sagen, dass der Hintergrund dafür sicherlich ist, dass die Lage der Frauen sich schon seit den 20er Jahren und dann nach dem Zweiten Weltkrieg erheblich geändert hat. Also das betrifft viele Aspekte. Frauen erhielten das Wahlrecht, konnten an den Universitäten studieren, wurden berufstätig, wobei das eben auch interessant ist, dass sie bis 1965 kein eigenes Bankkonto haben konnten. Weil das Wahlrecht galt, galt dann auch wiederum Feminismus als überholt. Und durch den Kleidungsstil, dass es möglich war, Hosen zu tragen, gab es so eine Art androgyne Haltung, die eben dann auch wiederum kritisiert wurde. Ja, für Beauvoir ist es wichtig, dieses Buch zu verstehen als eine Auseinandersetzung mit den männlichen Mythen über Frauen. So fängt das Buch dann auch eben sehr energisch damit an, dass sie sagt, ich habe lange gezögert, ein Buch über die Frau zu schreiben. Das ist ein Reizthema, besonders für Frauen, und es ist nicht neu. In der Debatte über den Feminismus ist genug Tinte geflossen. Aber dann gibt es eben so viele männliche Schriften über die Frauen, dass sie den Eindruck hatte, dass es doch sinnvoll ist, dieses Buch zu schreiben. Und wenn man sich jetzt das so ein bisschen klar macht, dann ist es eigentlich auch ein Buch, was, obwohl es sehr viel, sehr nah an der Alltagswirklichkeit von Frauen sich bewegt, also sehr viele Details berichtet über kulturelle Praktiken, Gewohnheiten im Verhältnis zu Frauen, des Verhältnisses der Frauen zu ihrem eigenen Körper, zur individuellen Entwicklung von Frauen, ist das Buch eben doch auch eine Art theoretisches Buch in der Form eben der Schilderung von gelebten Erfahrungen. Das entspricht ihrer Vorstellung, die zurückgeht auf die Phänomenologie Husserls und auch den philosophischen Überlegungen Heideggers. Also, dass sie die Vorstellung hat, dass es eben darum geht, eine sehr konkrete, nah an den gelebten Erfahrungen der Individuen, der Frauen in diesem Fall, die Situation zu beschreiben, zu analysieren und die Konflikte für die Frauen darzustellen. Das geht, wie sie selber sagt, auch damit einher, dass sie bei so vielen Freundinnen gesehen hat, illegale Abtreibungen und die Folgen, also Entzündungen, schwierige Situationen, die manchmal lebensgefährlich waren, dann die Streitigkeiten in den Familien über die Mitgiften für die Frauen und dann eben die Konventionalität, dass eben die religiösen Hintergründe in den Familien dazu geführt haben, dass Liebesheiraten verhindert wurden, weil eben die Partner dann den Familien nicht gepasst haben. Das galt eben insbesondere für ihre enge Freundin, die mit Merleau-Ponty zusammen war und wo die Eltern von ihr dann nicht einverstanden waren, dass sie ihn heiraten würde, weil er ein uneheliches Kind war. Also das waren so konkrete Dramen, die sie vor Augen hatte und wo sie deutlich machen wollte, dass es für sie nicht akzeptabel ist. Das Buch, kann man sagen, ist philosophisch getragen von der Vorstellung, dass es Frauen nicht gibt, ja, also dass es Geschlecht, Männlichkeit, Weiblichkeit so nicht gibt. Frauen werden nicht als Frauen geboren, sondern sie werden dazu, ja, und das ist eben für sie eine wichtige Überlegung. Das ist ein Prozess des Werdens, der eben zur Grundlage hat die Freiheit. Also das ist ein sehr, sehr wichtiger Gedanke für sie, dass es ein Prozess des Werdens ist, des Gestaltens, des freien Entscheidens. Und deswegen ist im ersten Teil auch gleich eine Auseinandersetzung mit Biologie, mit der Psychologie und mit der politischen Ökonomie von Marx, um zu zeigen, dass Menschen, obwohl ja nicht zu bestreiten ist, dass es die Körper gibt, die Hormone, die psychologischen Prozesse, die ökonomischen Abhängigkeiten, dennoch die Menschen immer die Möglichkeit haben, zu entscheiden, in welcher Weise sie diese, wenn man sagen, Grundlagenbedingungen, wie sie die eigentlich jetzt nutzen wollen, welche Bedeutung sie ihnen geben, in welches Verhältnis sie sich dazu setzen. Und für sie ist eben jetzt wichtig, deutlich zu machen, dass seit vielen tausend Jahren im Verhältnis zu den Frauen und der Frauen zu sich selbst eben die Freiheit genommen wird mit dem Argument, es gäbe sowas wie ein ewiges Weibliches. Das ist interessant, weil Simone de Beauvoir in einer gewissen Weise da schon ganz intersektional, wenn man so will, argumentiert. Sie vergleicht es eben mit Rasse. und Antisemitismus und Klasse. Also, dass sie sagt, na ja, die anderen sozialen Kategorien der Diskriminierung, der Unfreiheit haben einen ganz anderen Charakter als Geschlecht. Denn es handelt sich bei Rassismus oder bei der Judenfeindschaft eben um Feindseligkeiten gegenüber Minderheiten. Und im Fall der Arbeiterklasse, die ja keine Minderheit ist, handelt es sich um eine soziale Kategorie, die historisch geworden ist. Bei Geschlecht, so argumentiert sie, ist es anders, weil es gibt schon immer Geschlecht, ja, und diese Geschlechterdimension bedeutet auch, es ist nicht denkbar, dass eine Frau Revolution gegen sich selbst machen, um sich selbst abzuschaffen, also, sondern sie können eigentlich nur die Verhältnisse umgestalten, also in dem Sinne hat sie diese Vorstellung gegenüber anderen Form der Ausbeutung, der Herrschaft, der Diskriminierung, dass die Frauen sowas sind wie eine Kaste, also die eben eingeschlossen ist, verbannt ist in diese Definitionsmacht von Weiblichkeit. Weiblichkeit ist etwas, was sie eben grundsätzlich in Frage stellen will, und die Befreiung daraus ist eben deswegen so schwierig, weil, so ihr Argument, die Frauen eben in allen sozialen Klassen sich befinden, also genau genommen, ja, Frauen in allen gesellschaftlichen Bereichen, ja, sich bewegen, und insofern ist gar nicht so einfach denkbar ist, dass Frauen so etwas bilden wie eine Kollektividentität, ein Wir, und gemeinsam eine Strategie entwickeln können, um eben für ihre Freiheit zu kämpfen. Was Beauvoir in dem Buch macht, ist zu zeigen, in welcher Weise die Frau in ein besonderes Verhältnis zu sich gebracht wird oder die Gesellschaft sich zu Frauen in einer besonderen Weise verhält, und das eben durch besondere Erziehungspraktiken. Da geht sie sehr, sehr, finde ich, sehr phänomenologisch detailliert auf die Prozesse ein, der Formierung von Weiblichkeit. Und sie hat die These, dass genau genommen Kinder zunächst mal gar nicht den Unterschied des Geschlechts machen, also der Penis des Jungs, die Vagina des Mädchens jetzt nicht entscheidend wahrgenommen werden. Das sind eigentlich ganz drollige Situationen, die sie dann schildert, dass eben das eher darum geht, dass der Junge im Stehen pinkeln kann und dann das Mädchen angehalten wird, in die Hocke zu setzen, und dann in ihren Beispielen die Mädchen dann häufig die Jungs beneiden dafür, dass sie eben im Stehen pinkeln können, es dann aber eben auch machen und auch in weitem Strahl. Also, dass das eben aber schon auch verbunden ist mit Erziehungspraktiken, eben, dass Väter dann die Söhne anweisen, im Stehen eben richtig zu pinkeln und so. Also das sind so wichtige Gesichtspunkte. Und für sie ist es theoretisch deswegen bedeutsam, weil sie das entlang eines Kategorienpaares thematisiert, nämlich von Immanenz und Transzendenz. Also für sie ist sozusagen das existenzialistische Moment an diesen Prozessen, dass Freiheit erlangt wird dadurch, dass man heraustritt und in die offene Zukunft hinein gestaltet. Und das ist ihrer Vorstellung nach etwas, was bei Jungs und dann Männern eher möglich ist, dass sie eben durch die Art und Weise, wie sie erzogen werden, also die Bedeutung, die der Penis dann für die Jungs und die Männer bekommt, eben verbunden ist mit Aggression, mit Gestaltung, mit Eroberung, mit Kraft, mit Kampf, und dass sie damit assoziiert das Heraustreten, also genau genommen die Jungs und die jungen Männer eben dann diese Fähigkeit zur Transzendenz, zur Eroberung haben, ja, und andere in eine Situation der Unterlegenheit bringen wollen, also die Situation gestalten. Und demgegenüber Frauen in der komplexen und widersprüchlichen Situation sind, dass sie eben einerseits autonome Subjekte sind und sein sollen, auf eine gewisse Weise, aber gleichzeitig dazu angehalten werden, sich selber zur Beute zu machen, damit sie Beute machen können, also sich selbst passivieren. Und das wiederum wird eben auch durch die Art des Geschlechtsteils, so ihre Überlegung, in einer gewissen Weise begünstigt, weil die Lustzone, also das Klitoralsystem, eben nicht nach außen erkennbar ist, sondern eben durch den Körper selbst verdeckt und für die Mädchen und jungen Frauen eben dann überhaupt erst langsam und ganz mühsam entdeckt werden kann und muss, sodass sie dann die Ansicht vertritt, genau genommen wird erst die reife Frau ab über 30 eine Person sein, die wirklich lustbetont leben kann und dann aber von ihrem Alter schon wiederum in eine Situation kommt, in der sie sich dann gar nicht mal mehr attraktiv findet und diese Art von lustvoller Praxis nicht mehr verfolgt. Also, aber entscheidend ist für sie dieser Unterschied von Immanenz und Transzendenz, also diese Fähigkeit eben nach außen zu wirken und die Widersprüchlichkeit, in die die Frauen dann dabei kommen. Aus der Sicht von Beauvoir sind beide Geschlechter gleich. Ihre körperlichen Eigenschaften sind unterschieden und werden von der Gesellschaft dann wiederum mit Bedeutungen besetzt, die eben sozusagen das eine Geschlecht bevorzugt und hierarchisch überordnet und die Frau unterordnet. Deswegen auch die berechtigte Übersetzung, das andere Geschlecht. Die Frau wird eben in dieser Machtbeziehung zum anderen Geschlecht gemacht. Also der Mann setzt sich in diesem Verhältnis als das Absolute, als die Norm. Im Französischen bildet sich das auch sprachlich ab, weil l'homme eben gleichzeitig Mensch und Mann bedeutet. Also der Mann sozusagen als die Verkörperung des Menschen. Und das bezieht sie selbst auch wieder auf die Geschlechtsteile, also dass eben die Transzendenz bedeutet, dass der Mann Lust mit der Ejakulation haben kann, direkt, also seine Gattungsaufgabe, nämlich der Zeugungsvorgang, direkt mit individueller Lust verbunden ist, während das bei der Frau durch Vagina und Klitoris voneinander getrennt ist. Das heißt, es ist eben möglich, dass Frauen mit Gewalt geschwängert werden, damit ihre Gattungsaufgabe erfüllen und eben das getrennt wird von der Lust. Und für Beauvoir ist jetzt eigentlich der entscheidende Gesichtspunkt, genau diesen Zusammenhang herzustellen. Also, dass die Frau als eine Person verstanden wird, die selber begehrt, also nicht erst begehren lernt durch den Mann, sondern selber von sich aus begehrt, selbst Lust entwickelt, Zugang zu ihrem Körper findet. Und das ist für die Art und Weise, wie sie jetzt ein Verhältnis zwischen Männern und Frauen thematisiert sehen will, ist das ein wichtiger Gesichtspunkt, weil sie dann betont, es geht um die Herstellung dieser Gleichheit. Es geht aber dann in dieser Gleichheit bei den körperlichen Unterschieden um die Herstellung von Wechselseitigkeit, um Austausch, um so etwas wie ein wechselseitiges Umarmen, Verschlingen, Umschlingen, ja, so dass es eben nicht ein Kampf ist. Das ist, glaube ich, ein wichtiger Gesichtspunkt, dass sie weg will von der Vorstellung, dass das Geschlechterverhältnis als ein Kampf verstanden wird. Sie kritisiert, dass das männliche Vokabular in hohem Maße militärisch ist, ja, und also viele Metaphern für die Geschlechtsteile und für die Sexualpraktiken, die erotischen Beziehungen eben durch militärische Ausdrücke zum Ausdruck gebracht werden. Und sie hat eben die Vorstellung, dass es um die Herstellung dieser Wechselseitigkeit geht, um die Anerkennung und nicht um die Erzeugung, die Schaffung eines anderen, was sozusagen rausfällt aus der Vorstellung von dem, was normal ist. Ja, wichtig in dem Zusammenhang ist, dass sie auch sich dagegen wendet, dass in diesem Kampfverhältnis Männer sich damit affirmieren, dass sie die Frauen unterordnen, also sich selbst Bewusstsein dadurch verschaffen, dass sie sich als absolute Subjekte, als wesentliche Subjekte setzen und die Frauen als ein Mangelwesen von sich absetzen. Das heißt, für sie ist von großer Bedeutung, dass es eben Aufklärungen gibt über den Körper der Frau, also dass Frauen selbst lernen, ihren Körper früh kennenzulernen, sodass sie nicht in die Situation kommen. Das ist etwas, was sie ausführlich schildert, also auch die Entstehung von Ekel gegenüber dem eigenen Körper, also der Menstruation, den Körperflüssigkeiten, dass es eben wichtig ist, den Körper kennenzulernen. Dass sie für sehr wichtig hält, also im Gespräch mit Alice Schwarzer äußert sie das sehr entschieden, dass Frauen eben berufstätig werden, ihr eigenes Geld verdienen, um damit auch von den Männern ökonomisch unabhängig zu sein. Also das heißt, andere Voraussetzungen zu schaffen, um eigenständig als Frauen mit Bewusstsein zu leben und eben auch sich dessen bewusst zu sein, dass sie selber ein erotisches Bedürfnis haben und das eben auch verfolgen und sich nicht eben entlang dieser Dynamik bewegen, also dass sie sich zur Beute machen lassen oder zum Objekt, um eben selber dann Männer einzufangen. Das heißt also, letztlich geht ihre ganze Argumentation darauf, zu sagen, ja, wir haben diese Unterschiede von Männern und Frauen, die eben auch biologisch begründet sind. Aber genau genommen ist es eine Frage, wie wir gesellschaftliche Verhältnisse schaffen, in denen die beiden Geschlechter nicht derart gegeneinander stehen und kämpfen, sondern Gemeinsamkeiten entwickeln, in einer Art von wechselseitiger Beziehung. Das ist interessant, weil ich glaube, dass sie dann an einem Punkt sogar die These vertritt, dass das etwas ist, was dann als demokratischer Sozialismus bezeichnet werden kann. Ja, also wenn sie vom demokratischen Sozialismus spricht, dann heißt es da, in einem demokratischen Sozialismus, in dem die Klassen, aber nicht die Individuen abgeschafft wären, behielte die Frage des individuellen Schicksals und damit die der Geschlechterdifferenzierung ihr ganzes Gewicht. Die sexuelle Beziehung der Frau zum Mann ist nicht identisch mit der des Mannes zu ihr und ihre Bindung an das Kind ist mit keiner anderen vergleichbar. Also sie kritisiert das Modell, wie sie das in der Sowjetunion kennengelernt hat, also die Berufstätigkeit der Frauen als alleiniger Maßstab. Worum es ihr eben auch geht, ist genau diese Überwindung dieser Art von Hierarchie, dass Frauen eben zum Objekt gemacht werden, über das dann verfügt werden kann.
Viele glauben, dass die beiden Geschlechter sich immer in Zwist und Streit befinden und dass Brüderlichkeit ihnen nie möglich sein wird. Tatsache ist, dass weder die Männer noch die Frauen heute mit dem jeweilig anderen Geschlecht zufrieden sind. Aber die Frage ist, ob ein ursprünglicher Fluch sie dazu verdammt, sich gegenseitig zu zerreißen, oder ob die Konflikte nur einen vorübergehenden Moment der Menschheitsgeschichte ausdrücken. Wir haben gesehen, dass trotz aller Legenden kein physiologisches Schicksal dem männlichen und dem weiblichen Geschlecht als solchen ewige Feindschaft auferlegt. Der Geschlechterkampf ist nicht unmittelbar in der Anatomie des Mannes und der Frau enthalten. Der Streit wird andauern, solange Mann und Frau sich nicht als Gleiche anerkennen. Das heißt, solange die Weiblichkeit als solche bestehen bleibt. In der menschlichen Kollektivität gibt es nichts, was natürlich wäre, und die Frau ist ein Produkt der Zivilisation. Sie wird weder durch ihre Hormone noch durch geheimnisvolle Instinkte bestimmt, sondern durch die Art und Weise, wie sie ihren Körper und ihre Beziehung zur Welt über das fremde Bewusstsein der anderen wieder erfasst. Die Frau ist das, wozu man sie gemacht hat. Das Schicksal der Frau kann nicht in Ewigkeit geschrieben stehen. Unter den Geschlechtern werden neue körperliche und affektive Beziehungen entstehen, die wir uns nicht vorstellen können.
Die Begriffe vom ewig Weiblichen, von der schwarzen Seele, vom jüdischen Charakter abzulehnen, bedeutet ja nicht zu verneinen, dass es heute Juden, Schwarze, Frauen gibt. Diese Verneinung wäre für die Betroffenen keine Befreiung, sondern ein Fluch ins Unauthentische.
Zum Gespräch über das Buch von Simone de Beauvoir, Das andere Geschlecht, begrüße ich Andrea Maihofer. Hallo Andrea.
Hallo Alex.
Ja, schön, dass du da bist aus dem fernen Basel.
Ich freue mich auch.
Du hast ja jetzt viele Jahre in Basel Geschlechterforschung gemacht, also dort die Professur für Geschlechtertheorie wahrgenommen. Davor ein Buch geschrieben, Geschlecht als Existenzweise, also schon vom Titel verbunden mit dem Existenzialismus, der dich ja auch intellektuell immer fasziniert hat, und bist eine der Mitherausgeberinnen der wichtigen Reihe Politik der Geschlechterverhältnisse. Genau, wir wollen jetzt zu dem Buch Das andere Geschlecht von Beauvoir diskutieren. Und vielleicht fangen wir mal an mit dem Existenzialismus. Ja, ich meine, das wird ja in dem Buch mal angesprochen, aber es wird jetzt nicht gesagt, das ist jetzt sozusagen eine Ausführung zur Philosophie des Existenzialismus. Genau, wie spielt's denn rein?
Ich meine, da ist ein zentraler Punkt, sozusagen der Ausgangspunkt ist die Einsicht oder die Vorstellung, Gott ist tot. Also das ist sozusagen die Prämisse, auf dem diese Überlegungen dann sozusagen entwickeln. Und das heißt eben für Beauvoir zum Beispiel, wenn Gott tot ist, also dann ist auf der einen Seite alles erlaubt, ja, und in dem Sinne aber auch klar, es gibt keine Essenz des Menschen, kein vorgängiges Wesen des Menschen. Also das ist ja immer vorher mit diesem Glauben an Gott, der hat eine bestimmte Vorstellung, was Menschsein ist. Das ist jetzt eben mit diesem Gott ist tot auch weg.
Damit ist ja auch die Vorstellung weg, dass die Frau aus der Rippe des Mannes gemacht wurde.
Zum Beispiel eigentlich schon. Genau. Ne, aber es hält sich ja, wie sich ja auch dann immer wieder zeigt. Also diese Abhängigkeitsgeschichte. Genau. Ja, also es ist klar, es gibt in dem Sinne keine Essenz des Menschen, also keine vorgängige Bestimmtheit, was Menschsein ausmacht. Ja? Ja. Also was Menschsein ausmacht, wird damit einerseits ganz in die Verantwortung der Menschen selbst delegiert oder der gesellschaftlichen Verhältnisse. Ja. Also das mit dem Existenzialismus auch verbunden ist, mit diesem Verständnis, eine bestimmte Aufgabe, die der Mensch hat. Ja? Er muss nämlich das eigene Leben selbst entwerfen. Also er muss Subjekt des eigenen Lebens sein. Und das ist deswegen wichtig, weil genau in der herrschenden bürgerlichen Geschlechterordnung der Frau dieses Recht, ein eigenes Subjekt zu sein, abgesprochen wird. Also das heißt, in dem Sinne ist praktisch durch die bürgerliche Geschlechterordnung der Frau ein zentrales Element von Menschsein und die Aufgabe von Menschsein sozusagen verwehrt. Und das ist eigentlich das, was der Grundkern ist, für eine existenzialistische Haltung, dann zu sagen, nee, das muss auch für uns Frauen gelten und nicht nur für Männer.
Ja.
Also eine Subjektivität, eine eigene weibliche Subjektivität zu entwickeln, selbstbestimmt zu sein, das hat ja viele, viele Konsequenzen, berufstätig, eigenständig und so weiter.
Genau, genau. Man könnte ja sagen, dass wenn wir jetzt bei diesem Punkt sind, dieser Zweigeschlechtlichkeit, die sie ja vertritt. Das Buch ist 1949 publiziert worden. Dann ist ja die geschlechtertheoretische Diskussion weitergegangen. Also das würde ja heute nicht mehr so in dieser Gegenüberstellung von Mann und Frau und Zweigeschlechtlichkeit verhandelt werden. Oder wie würdest du das sehen? Also weil das berührt ja dann auch ein bisschen, was genau bedeutet jetzt das Buch für die aktuelle Diskussion?
Letztendlich ist ja natürlich das, was eigentlich Beauvoir beschäftigt, genau die Kritik an dieser Zweigeschlechterordnung. Mhm. Also die eben heißt, man ist das und das und Frau ist eben Hausfrau, Gattin, Mutter, also alles, was die bürgerliche Geschlechterordnung sozusagen erfordert an unterschiedlicher Sozialisation von Männern und Frauen. Und vor dem Hintergrund ist ja wichtig, diese Geschlechterdifferenz hat ja dazu geführt, dass die Frauen bis in die 80er Jahre aus den Menschen- und Bürgerrechten ausgeklingt waren. Ja, sie waren ja nicht mitgedacht da drin, sondern im Gegenteil, sie waren ausgeschlossen. Und das hieß ja zum Beispiel auch im familiären Kontext, dass sie zivilrechtlich dem Mann untergeordnet waren. Also die mussten dem Mann gehorchen. Mhm. Also es war klar, diese Geschlechterdifferenz ist nicht einfach eine gleichberechtigte, die sind halt verschieden, sondern es stellt von vornherein ein hierarchisches Verhältnis zwischen Männern und Frauen her. Und das ist eigentlich erstmal der Ausgangspunkt, um den es Beauvoir geht, dass diese Form der Hierarchisierung überwunden wird. Das heißt nicht, dass es nicht auch möglich ist, dass es Differenzen zwischen Männern und Frauen gibt, dass das auch etwas ist, was lustvoll besetzt werden kann, ja auch in der Sexualität zum Beispiel, ist das sogar teilweise für Beauvoir durchaus ein ganz wichtiger Punkt, ja, dass da unterschiedliche Körperlichkeiten und auch unterschiedliche libidinöse Interessen und so aufeinandertreffen, ja, aber eben in dem Sinne unter Umständen in einer Beziehung, einer heterosexuellen Beziehung anders als eben in einer bisexuellen Beauvoir, was ja für Beauvoir auch ein ganz wichtiger Punkt ist. Also in diesem Sinne geht es eigentlich schon darum, diese Binarität aufzubrechen und gleichzeitig aber nicht total zum Verschwinden zu bringen, sondern wirklich letztendlich geht es um die Hierarchie. Die Überwindung der Hierarchie und auch zum Beispiel eben Zuordnungen zu sagen, die Frau ist Natur, der Mann ist Kultur oder die Frau ist Objekt, der Mann ist Subjekt oder so. Diese oder rational, irrational, diese Geschichte natürlich, diese Bestimmungen, ja, die gehören natürlich genau zu dieser Geschlechterordnung und die gehören auch in dem Sinne dann immer überwunden. Aus dieser Binarität will sie raus.
Ja. Wollen wir noch mal ein bisschen zurück zu dieser Sozialisation, weil das wäre ja ein Anschluss gewesen an den vorherigen Punkt, dass sie sagt, ja, Freiheit bedeutet ja auch, dass Individuen lernen, ja, tatsächlich sich den Raum zu nehmen, also den Körper zu kennen, die Freiheitsmöglichkeiten auszuloten, also eigenständig, also nicht Angst zu haben vor dem Risiko der Freiheit, sondern die Freude an der Freiheit, an dem offenen Horizont. Das ist ja etwas, was sie ja auch betont, dass es eben, dass Leute sich dann auch in diese Abhängigkeit flüchten, weil sie einfach Angst vor dem Risiko haben, aber natürlich auch rein sozialisiert werden in dieses Bedürfnis nach Halt, nach Autorität, nach Orientierung. Ja, man könnte sagen, eigentlich ist es ein ganz schönes Moment, was man auch dann eben in der älteren kritischen Theorie findet, ja, die ja auch dann so antiautoritär denkt, ja. Also und eben diese Vorstellung hat, ja, klar gibt es diese Determinanten in der Ökonomie, in der Psychologie, aber es geht ja eben darum, sich den Raum der Freiheit zu erschließen. Aber das muss ja sozialisatorisch irgendwie vermittelt sein.
Ja, also sagen wir mal, für Beauvoir ist der zentrale Schritt erstmal eine geschlechtsspezifische Sozialisation in Schule und Institutionen muss weg. Ja, weil eine geschlechtsspezifische Sozialisation heißt eben, du produzierst sozusagen im Erziehungssystem, wenn man es jetzt mal so nennen, ja, unterschiedliche geschlechtsspezifische bestimmte Personen, ja, also eben Männer und Frauen. Und wenn du das überwinden willst, dann musst du natürlich eine vollkommen andere Vorstellung entwickeln, was eigentlich Menschlichkeit ausmacht, ja. Und dann kann man nicht sagen, Autonomie gehört den Männern und Abhängigkeit gehört zur Weiblichkeit, ja, sondern dann müssen all diese Vorstellungen, ja, müssen sozusagen in Bewegung geraten.
Welche Rolle spielen denn die Mütter? Ich meine, also wie tragen eigentlich die Frauen selbst dazu bei, dass die dann in der Sozialisation die nachwachsenden Mädchen, jungen Frauen genau in diese Hierarchie einsozialisiert werden. Im Fall von Beauvoirs Mutter, die war streng katholisch, es war extrem konventionell, es war auch, wenn man jetzt an die Ehepartnersuche denkt, glaubt man gar nicht, dass das erst so ein paar Jahrzehnte her ist, ja, also jetzt mal gerade, ja, 100 Jahre, also man denkt, das ist irgendwie Feudalismus, ja, oder 19. Jahrhundert, ja, also, aber ich meine, mich hat es jetzt einfach interessiert, ob du, welche Rolle die Frauen selbst da auch an der Produktion ihrer eigenen Unterwerfung haben.
Also nach Beauvoir kann man durchaus sagen, dass sie das natürlich genau auch sieht und für sie auch ein Teil des Problems ist. Also dass natürlich es nicht nur darum geht, und das finde ich ist wichtig, weil das sehr oft übersehen wird, bei der Lektüre von Beauvoir. Sie kritisiert ja nicht nur die Männer, ja, also die Frauen so machen oder in Situationen bringen, wo sie so erzogen werden, auch durch Frauen so erzogen werden, die Frauen, sondern dass es genau darum geht, dass diese Entgegensetzung, ja, eben von Aktivität und Passivität, ja, nicht mehr geschlechtsspezifisch aufgeladen wird, ja, sondern dass damit, aber genau genommen muss man auch sagen, dass was dann passiert, ja, wie dann zum Beispiel Aktivität, eigentlich wenn es nicht geschlechterdifferent aufgeladen wird, was ja bis heute der Fall ist, ja, was dann eigentlich passiert, ja, wenn das geschlechtslos ist und für alle sozusagen Menschen gilt, ja, auch das sind ja auch teilweise Begrifflichkeiten, die auch nicht nur geschlechtsspezifische Hierarchien herstellen, sondern auch kulturelle Hierarchien oder auch sozusagen Klassenhierarchien, ne? Also eine bestimmte Art von Körperpflege oder Selbstbeherrschung hat ja auch ein Klassenelement, ne?
Ja, klar.
Also von daher, das muss alles in Bewegung geraten, aber wie das dann wieder sich zusammenfügt, ja, da hat sie in dem Sinne eigentlich kein Bild. Also was sie macht, ist all diese Probleme aufzuzeigen, ja, und auch die Dynamik, die da drin liegt und das sozusagen auch das Todbringende eigentlich da drin auch. Weil die Menschen zerstören sich ja auch in ihren Romanen immer wieder. Also da passiert ja auch teilweise Gruseliges. Ne? Mhm. Also das ist ja auch was, hat ja auch was nicht nur Selbstzerstörendes, sondern auch tatsächlich Tötendes für andere.
Ja, die Alice Schwarzer fragt sie nach ihrer Befreiungsperspektive. Ja, also in einem Interviewband, ja, und da sagt sie, ja, da muss sie drüber nachdenken. Sie findet auch, also dass diese Kritik aus der neuen Frauenbewegung dann nach 68 an diesem Buch, jetzt das andere Geschlecht, durchaus berechtigt ist, weil sie sagt, ja, sie hat dazu letztlich zu wenig gesagt, wie das jetzt übersetzt, was das übersetzt heißen würde in strategische Vorstellungen.
Ja, ja. Das eben, deswegen, das meine ich, ne? Also da, aber was ich jetzt schon sagen würde, wenn wir jetzt doch versuchen, sowas wie ein Ziel zu formulieren, wohin es gesellschaftlich gehen muss, da gibt es dann schon einen Punkt, der sich aus dem auch ergibt, was wir jetzt bisher angesprochen haben, nämlich zu sagen, eigentlich geht es um eine Gesellschaft, in der die wechselseitige Anerkennung aller als Gleiche in ihrer jeweiligen Differenz und Andersheit realisiert wird. Also das heißt, Differenz darf nicht mehr als Argument genommen werden zur Hierarchisierung, sondern Differenz soll positiv, Andersheit muss positiv besetzt werden als Bereicherung. Oder man sagt eben, das ist jetzt irgendwie problematisch, also da müssen wir irgendwie nachdenken. Aber eigentlich geht es um eine nicht hierarchisierende Anerkennung in der Differenz. Das ist eigentlich das Ziel. Das ist meine Formulierung.
Ja.
Ja, die findest du nicht in dem Buch.
Lass mal schauen, wie du die Formulierung findest, die sie selber vorschlägt
für diese Sache. Ja.
Das ist ganz am Ende des Buches, ja, also auf der Seite 898. Da sagt sie, also zunächst einmal ist zu sagen, dass bestimmte Unterschiede zwischen Mann und Frau immer bestehen bleiben werden. Da die weibliche Erotik und folglich die sexuelle Welt der Frau eine besondere Gestalt haben, bleibt es nicht aus, dass sie in der Frau auch eine besondere Sinnlichkeit und Empfindsamkeit erzeugen. Ihre Beziehungen zum eigenen Körper, zum männlichen Körper, zum Kind werden nie identisch mit denen sein, die der Mann zu seinem Körper, zum weiblichen Körper, zum Kind unterhält. Und jetzt kommt es, diese Formulierung, diejenigen, die so viel von Gleichheit in der Unterschiedlichkeit reden, sollten wohl die Letzten sein, die bestreiten, dass es Unterschiede in der Gleichheit geben kann. Das ist dein Punkt. Ne? Unterschiede in der Gleichheit. Ne?
Ja, die Frage ist nur, was heißt denn das?
Ja, das musst du jetzt beantworten.
Ja, ich würde sagen, das ist eben genau nicht Hierarchisierung.
Ja, genau. Also sie wendet sich gegen Institutionen, die Monotonie schaffen.
Ja,
also das
sie
wäre
nicht
zum Beispiel, das wäre zum Beispiel die Ehe, die Familie, also das ist etwas, was sie wirklich immer wieder kritisiert. Ja, also diese Form von monoton, gleichförmig ausgestaltenden sozialen Verhältnissen, in denen die Individuen genau nicht in den offenen Horizont hinein frei handeln können.
Ja, deswegen ist für sie auch natürlich die Möglichkeit der Berufsentwicklung ganz entscheidend. Ja, also die Möglichkeit, eigenständig zu sein, sich entscheiden zu können, ich gehe jetzt, eigene Erfahrungen zu machen, die nicht unbedingt von der anderen Person geteilt werden. Ja, also jetzt geteilt im Sinne von, es ist immer alles dasselbe, sondern dass es eben tatsächlich in dieser Entwicklung auch eine Möglichkeit gibt, Unterschiedlichkeiten, aber die sind nicht normativ bezogen auf Männlichkeit und Weiblichkeit.
Ja, ich würde gerne diesen Punkt jetzt, den wir gerade haben, nochmal insofern stark machen, weil ich finde, sie macht da wirklich ein, also du hast es ja auch jetzt schon angesprochen, ein interessantes Argument mit Blick auf die Lusterfahrung der Frauen. In der MeToo-Diskussion, ja, wurde ja immer gesagt, also zum Beispiel von Catherine Deneuve, ja, dass ja es Flirt geben muss, es muss das Mysterium, ein bisschen das Mysterium des Weiblichen geben, damit es Flirt gibt, das Spannungsverhältnis, das Knistern zwischen den Geschlechtern und dass es eben eine Verarmung wäre, wenn eben diese Situation nicht mehr so spannungsgeladen wären. Also diese Mystifikationspraxis, ja, die eben damit einhergeht, weil Simone de Beauvoir selbst in ihrem Buch genau diese Beispiele anspricht, also 70 Jahre früher, ja, und sagt, ja, diese Art des Redens über Geschlechterverhältnis findet sie völlig unproduktiv, weil ja so getan wird, als würde das eigentlich lustvoll erotisch und erotische Wonnen, wie sie sagt, der Frau verhindern, was ja überhaupt nicht der Fall ist aus ihrer Sicht. Im Gegenteil, dass sie eben dann schreibt, wenn man der Frau ihre souveräne Individualität zurückerstattet, nimmt man dem Liebesakt nicht seine Wonnen. Ja. Also das schloss jetzt an deine Überlegung mit der Wechselseitigkeit der Erfahrung. Und das heißt nicht dieses auratische, mystifizierende, der Geschlechterkampf, sondern eben in der Differenz ein gleicher Zugang zur Lust entwickeln. Das ist eigentlich das, was ihr vorschwebt. Ja, also als eine Perspektive, wenn man so will.
Ja, ich meine, wenn wir jetzt schon bei der Sexualität sind, wenn du dir eine gleichberechtigte Sexualität vorstellst, heißt das ja, dass sozusagen, also jetzt zwischen Männern und Frauen, hieße das ja auch genau zum Beispiel bezogen auf die unterschiedliche Körperlichkeit, also wenn wir jetzt von Beauvoir ausgehen, der Rechnung zu tragen, was du natürlich in einer lesbischen oder einer schwulen Beziehung hast du es mit ähnlichen, zumindest nicht dem gleichen, aber ähnlichen Körperlichkeit. Das bedeutet eine andere Form von Sexualität, also was da Lust ist und so. Also in dem Sinne ist auch für sie ganz klar, dass das nicht die herrschende patriarchale Vorstellung von Lust überhaupt die ist zwischen Männern und Frauen, sondern dass das genau auch ein Teil ist, der verändert werden muss.
Da ist sie sehr, sehr klar, sehr kritisch. Es gibt wunderbare Stellen, wo sie sagt, das ist einfach nur, also sowieso die Mechanik der Ejakulation beim Mann, aber auch dieses zwanghafte Lust machen, des Mannes bei der Frau, das ist eigentlich auch eine enterotisierende, also zweckorientierte Art ist, über den Körper des anderen zu verfügen und zum Objekt zu machen.
Ja, nun in dem Sinne ist, also wenn wir jetzt schon an diesem Punkt sind, ist es schon interessant, wie wichtig für Sie die Veränderung der Geschlechterverhältnisse, also eine sozusagen eine Gleichberechtigte in der Differenz herzustellen, auch sich in der Sexualität zeigen sollen,
ja,
sollte.
Ich finde,
also das ist ja nicht so selbstverständlich.
Nein.
Normalerweise war das ja immer Beruf, ja, Erziehung, ja, gesellschaftliche Möglichkeiten und so. Für Sie ist es aber in der Tat auch ein ganz zentraler Element, was das bezogen auf die sexuellen, ja, Praktiken an.
Genau, ich finde, dass sie ja wirklich sehr, sehr detailliert und genau, das wurde ihr ja dann auch als pornografisch vorgeworfen. In der englischen Ausgabe wurde dann auch vieles gestrichen, weil es als pornografisch galt. Ja, dass sie sehr detailliert auf Körperpraktiken, mhm, eingeht. Ja, das ist auch teilweise wirklich beeindruckend und, mhm, erhellend, wo man, mhm, denkt, wie schade, dass ich es nicht selber mit 14 oder 15 schon kannte, dieses Buch, weil ja ihm wahrscheinlich auch vieles erspart geblieben. Ja, und gleichzeitig finde ich, dass sie manchmal, also bei, wenn sie die Situation, die Sexualität von Männern beschreibt, dann doch irgendwie die Komplexität männlicher Sexualität gar nicht so wirklich im Blick hat, ist jetzt auch nicht ihre Aufgabe. Es geht ja jetzt um die Frau, also das andere Geschlecht, also
in
die
der
Dominanz,
Tat, ja,
ja, ein, völlig einverstanden. Aber manchmal hat es mich dann doch so ein bisschen ja, gewundert oder auch, naja, geärgert, finde ich, ein bisschen zu weit gegriffen. Aber weil ich finde, dann hat sie so eine stereotype Vorstellung davon, ja, also dass sie so diese Vorstellung männlicher Transzendenz ist einfach der erigierte Penis und die Ejakulation und das ist es und die ganze erotische Seite des männlichen Körpers und die Komplexität auch männlicher Sexualität dann gar nicht so wirklich in den Blick nimmt. Das könnte man, also das würde mich interessieren, wie du das siehst. Also, ne, also jetzt nach so vielen Jahrzehnten geschlechtertheoretischer Diskussion, wie schätzt du das ein mit diesem Binarismus?
Naja, ich würde sagen, also was sich jetzt in dem Punkt, den du jetzt problematisierst, zeigt, ist natürlich schon, sie hat es mit sehr rigiden patriarchalen, mit einer bestimmten Form von Männlichkeit zu tun. Wo sie sich besser auskennt, ist die sozusagen die Vielfältigkeit von Weiblichkeiten aufgrund ihrer eigenen Erfahrungen mit anderen Frauen, ja? Ja, also die ja eben nicht sie selber sind, ja. Bezogen auf Männer ist sie da, glaube ich, wirklich sehr sozusagen.
Aber ich finde auch, dass sie eben Homosexualität, Transsexualität, also diese, also wenn wir jetzt über Pluralisierung nachdenken würden, also die vielen, vielen.
Ja, aber das ist genau ein Punkt. Das war ja auch das, was ich vorhin, glaube ich, schon versucht habe zu sagen, ist, dass sie in diesem Dilemma sozusagen der Frau bezogen auf den Mann drinne bleibt. Das ist das, was eigentlich das Hauptproblem ist. Und sie will dazu sozusagen eine andere Dynamik reinbringen, ja, also die Subjekt-Subjekt-Beziehung, wie man das dann nennen kann. Aber bezogen auf die Pluralisierung von Geschlecht, die darin liegt, in dieser ganzen Thematik,
ja, genau,
die ist für sie nicht wirklich, also das ist nicht ihr Schritt. Ihr Schritt ist eine Veränderung bezogen auf Sexualität und das ist dann die heterosexuelle und die bisexuelle Sexualität, aber du hast nicht eine Vervielfältigung.
Vielleicht zum Schluss nochmal die Frage, das Buch ist jetzt 75 Jahre alt, 49, ja, also publiziert in Frankreich, 51 in Deutschland und jetzt könnte man sich natürlich fragen, in mancher Hinsicht ist das Buch ja eigentlich immer noch ganz aktuell. Ich meine, das ist ja ein Manifest der zweiten Frauenbewegung, ja? Und wo steht das jetzt eigentlich? Also die Frage der gesellschaftlichen Gleichheit.
Naja, also ich meine, wenn man ernst nimmt, was sie bezogen auf die Geschlechterdifferenz formuliert, dann geht es letztlich um eine Gesellschaft, die überwindet das, was wir heute noch als ganz elementare Dynamik haben, nämlich Selbstaffirmierung und Veränderung.
Mhm.
Ja, also ständig sozusagen sich selber setzen und das aber nicht einfach ich setze mich und du bist da auch auf deine Weise mit deiner Freiheit, sondern dass eigentlich das Zentrale dieser ganzen Dynamik, die sie beschreibt, in dem Geschlechterverhältnis übertragbar ist, dass eigentlich in der Gesellschaft permanent eine Dynamik ist, auch bezogen auf Klasse, bezogen auf Rassifizierungsprozessen, das hat sie ja alles im Kopf, ja, kolonialen Geschichten und so weiter. Ja, genau. Dass du sozusagen mit einer gesellschaftlichen Struktur zu tun hast, die immer wieder diese Dynamik hat, dass die Herrschenden eine Selbstaffirmierung betreiben. Also wenn wir jetzt mit das aktualisieren auf das, was Trump macht, dann haben wir da genau eine Haltung, Männlichkeit nochmal zu bestärken und nochmal sozusagen selbstaffirmierend sozusagen gesellschaftlich zu setzen und zu sagen, das ist der Maßstab, ja, und ihr als Frauen, ja, seid verändert. Also das ist ganz klar, die haben eine andere Rolle, die sind nicht gleichberechtigt, ja, sondern das würde ja, also jetzt im Konzept dieses ja sehr traditionellen Konzept von Männlichkeit, immer auch eine Infragestellung der eigenen Subjektivität und Souveränität bedeuten, wenn es da sozusagen weibliche, gleichberechtigte andere gäbe.
Die Bedrohung der Unterscheidung, also dass jetzt eben Transpersonen diskreditiert werden, dass die Gender Studies finanziell...
Das ist natürlich jetzt sozusagen, einerseits haben wir Trump, aber andererseits Trump ist ja selber antigenderistisch.
Ja.
Ja, also in dem Sinne ist ja ganz klar, dass alle diese Dinge wieder abgeschafft werden sollen im Erziehungssystem, in der Universität und so weiter. Ja, also dass ganz klar ist, dass es diese Pluralisierung von Geschlecht und Sexualität genau ein Ziel ist, was zurückgedreht oder weggefegt oder wie auch immer, jedenfalls verboten wird. Ja, und das heißt eben, es passiert genau das. Das passiert eine Selbstaffirmierung, die das andere zum anderen macht, aber eben zum negativ besetzen, dass eben der Existenzberechtigung beraubt wird.
Für mich eine der erschütterndsten Dinge war vor einer Weile, also als es um die Frage der Sexualaufklärung in der Schule ging, ja, dass es dann massive, also Prozesse gab, Aufklärung zu verhindern, sodass klar ist, dass eigentlich die Kinder gar nicht das Vokabular erlernen, mit dem sie in die Lage kommen, zu erkennen, dass es jetzt einen Übergriff auf ihren Körper gegeben hat. Also das, was genau Beauvoir sagt, dass die Frauen Jahre und Jahre ihre Körperteile, also ihre erogenen Zonen, gar nicht körperlich gar nicht erschließen können, ihnen das nicht zugänglich ist, dass Frauen ihren Körper entdecken, aber dafür erstmal erwachsen werden müssen, anstatt dass wir das schon ganz früh bei den Kindern machen, also Kinder, also und das eben politisch bekämpft wird als Frühsexualisierung, so als hätten Kinder nicht eben schon früh auch eine Sexualität, ja.
Ja, also was da ja auch eben sehr deutlich wird, und Trump ist jetzt, finde ich, ein sehr gutes Beispiel dafür, ist eben, dass Männlichkeit eine rigide Gesellschaftsform darstellt. Ja, also dass da ganz viele Aspekte, die jetzt in Bewegung geraten sind, eben genau auch diese Dynamik zu überwinden von Selbstaffirmierung und Veränderung, eigentlich historisch wieder zurückgedreht wird.
Das wollen wir verhindern.
Das wollen wir verhindern.
Ja, vielen Dank, Andrea, für das wunderbare Gespräch über diese vielen, vielen aufregenden Aspekte, ja, die in dem Buch von Beauvoir enthalten sind. Ja, genau. Und wir hoffen, dass die Emanzipation mit großen Schritten diesen Rückfall überwinden kann.
Ich glaube auch nicht, dass es funktioniert. Also, dieser Rückfall funktioniert nicht.